ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Keine Entspannung am Arbeitsmarkt, nicht bundesweit und auch nicht in der Region. Zwar gibt es leicht positive Signale, doch die übliche Frühjahrsbelebung ist diesmal kaum spürbar. Bundesweit suchen etwas mehr als 3 Millionen Menschen einen Job. In Berlin und Brandenburg sind es rund 330.000, etwa 4.400 weniger als noch im Februar. RBB-Reporter Thomas Weber kennt die Hintergründe.
Der Arbeitsmarkt stemme sich gegen die konjunkturellen Unsicherheiten, so bewertet die Regionaldirektion die aktuelle Lage. Deren Sprecher Jens Krüger erläutert, was das bedeutet.
Und zwar sehen wir weiterhin einen Anstieg bei den Entlassungen, das ist so der konjunkturelle Part, gleichzeitig aber auch einen deutlichen Anstieg bei den Arbeitsaufnahmen.
Besonders die hohen Energie- und Rohstoffpreise machten einem Teil der Unternehmen zu schaffen, sagt der Sprecher. Mit Beginn der warmen Jahreszeit hofft die Agentur nun vor allem bei den klassischen Außenberufen auf verstärkte Einstellungen in den nächsten Wochen.
Also in Berlin auf dem Arbeitsmarkt schauen wir vor allem optimistisch auf die Berufe in der Hotellerie, aber auch im Tourismus, dann aber auch in der öffentlichen Verwaltung und in den Pflegeberufen. Also da sehen wir wirklich ein breiteres Spektrum an Berufen, die sich aktuell positiv entwickeln.
In Berlin registrierten die Jobcenter im März 224.000 Arbeitslose, 2.800 weniger als im Vormonat, aber über 7.700 mehr als vor einem Jahr bei einer Arbeitslosenquote von 10,5%. Die ist im Land Brandenburg leicht auf 6,5% gesunken. Hier waren knapp 89.000 Männer und Frauen ohne festen Job, rund 1.600 weniger als im Februar, aber 1.300 mehr als im März letzten Jahres. Letzte Woche hat das Abgeordnetenhaus die umstrittene Ausbildungsplatzabgabe beschlossen. Die Regionalagentur appelliert an die Unternehmen der Region, dem neuen Entlassjahrgang von Schülern eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben.
Wir sind aktuell dabei, bei vielen Arbeitgebern zu werben, ihre Ausbildungsstellen bei der Bundesagentur zu melden, weil jede neue Ausbildungsstelle ist eine weitere Chance für die jungen Menschen, in den Job einzusteigen, Fachkraft zu werden und ein Teil der Fachkräftesicherung zu sein.
Krügers Fazit, eine Frühjahrsbelebung sei trotz der schwierigen Umstände nicht ausgeschlossen.
Die Frühjahrsbelebung ist grundsätzlich möglich, sagen wir. Nach den Daten im März ist es tatsächlich noch ein bisschen früh, von einer wirklichen Frühjahrsbelebung zu sprechen. Wir sind aber vorsichtig optimistisch, dass es in diesem Jahr dann wieder mal eine Frühjahrsbelebung geben kann.
Das sagt Jens Krüger von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur. Mit ihm sprach mein Kollege Thomas Weber. Tja, Qualifikation ist alles, um gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Darauf legt die Arbeitsagentur auch großen Wert. Und da geht es nicht nur um eine gute betriebliche Ausbildung, sondern eben auch um gute Unis. Wer an einer Brandenburger Universität oder Fachhochschule aber studieren will, der braucht oft einen guten Abischnitt. Fächer wie Jura, BWL oder Psychologie sind oft zulassungsbeschränkt. Aber hier soll sich künftig was ändern. RBB-Reporter Carsten Steinmetz weiß was.
Schulnoten und Wartesemester sollen künftig nicht mehr die Hauptkriterien sein, die über einen Studienplatz entscheiden. Auch Eignung und Motivation werden eine Rolle spielen, jedenfalls nach den Plänen von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle von der SPD.
Wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht die Abiturnote nicht alles ist, sondern dass es darüber hinaus Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt, die sie nur über Eignungstests rausbekommen, die sie nur über Gespräche rausbekommen oder weil der angehende Student sich wahnsinnig erfolgreich bei einem Wettbewerb beteiligt und durchgesetzt hat. Ich glaube, dann ist es gerechter, aus diesem Mix einen Studienplatz zuzuweisen und nicht nur aufgrund der Abiturnote.
Den Hochschulen sollen dadurch künftig weniger Talente durch die Lappen gehen, ist die Hoffnung der Wissenschaftsministerin. Das Vorhaben stößt beim Allgemeinen Studierendenausschuss AStA der Uni Potsdam auf Kritik. AStA-Sprecherin Katharina Swinker hält nichts von persönlichen Eignungsgesprächen.
Es sollte um fachliche Leistung gehen, um berufliche Leistung und nicht abhängig davon sein, ob ein möglicher Auswahlpartner einen selber als potenziellen Studierenden gut findet oder nicht. Weil genau das Problem haben wir tatsächlich schon in vielen anderen Bereichen in der Universität. Ob der Professor, ob die Professorin gut mit einem selber klarkommt in Hausarbeiten, in Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten. Und das sollte nicht auch noch bei der Zulassung ein Kriterium sein.
Die größere Flexibilität bei der Auswahl von Studierenden soll dennoch zum 1. Januar eingeführt werden, wenn der Landtag der Reform des Hochschulgesetzes vorher zustimmt. Durch das neue Gesetz soll auch Bürokratie an Brandenburgs Hochschulen abgebaut und Professorinnen und Professoren schneller ernannt werden, so Wissenschaftsministerin Schüle.
Wir haben derzeit Berufungsverfahren, die in aller Regel zwischen 12 und 24 Monate dauern. Und da zu sagen, wir wollen schneller werden, das ist, glaube ich, das, was zurzeit geboten ist.
Um Brandenburgs Hochschulen weltweit interessant zu machen, zum Beispiel auch für Wissenschaftler, die die USA verlassen möchten. Künftig soll ein Berufungsverfahren nur wenige Monate, maximal ein Jahr dauern. Hochschulen sollen mehr Eigenständigkeit bekommen, Beteiligungsrechte bleiben gewahrt, so Schüler. Dennoch soll zum Beispiel der Einfluss des Senats der Uni, an dem auch Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen beteiligt sind, im Berufungsverfahren zurückgefahren werden.
Brandenburgs Hochschulen und Unis sollen attraktiver werden, um im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können. Aus Potsdam der Bericht von Carsten Steinmetz. Attacken auf Jugendzentren, Bedrohungen auf der Straße. Eine Analyse der Amadeo-Antonio-Stiftung zeigt, zivilgesellschaftliche Initiativen sehen sich systematisch von rechts außen unter Druck gesetzt. Die neue Analyse der Stiftung unter dem Titel Feindbild Zivilgesellschaft erfasst für das vergangene Jahr 112 Vorfälle, davon 56 in den ostdeutschen Bundesländern und 14 weitere in Berlin. Die Dunkelziffer ist da noch gar nicht mitgerechnet. Mehr von RBB24 Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Katharina König engagiert sich schon lange gegen Rechtsextremismus in der Lausitz, inzwischen als Mitgründerin des Vereins Losmachen zur Förderung der Lausitzer Zivilgesellschaft. Rechtsextremismus sei inzwischen im Alltag angekommen.
In Cottbus und Südbrandenburg ist die extreme Rechte ja so ziemlich normalisiert. Sie nutzen städtische und öffentliche Räumlichkeiten für ihre Veranstaltungen. Sie besitzen selbst sehr, sehr viele Räumlichkeiten in der Cottbuser Innenstadt. Sie sind im Stadtbild präsent. Also jedes Mal, wenn ich ins Restaurant gehe, dann sitzen militante Neonazis ungefähr am Nebentisch.
Außerdem sei die AfD mittlerweile die stärkste Kraft in vielen Kommunalparlamenten und versuche auch dort, zivilgesellschaftliche Einrichtungen zu bedrängen und ihnen öffentliche Gelder zu entziehen. Zunächst über das Mittel der Anfragen, sagt Katharina König.
Diese Anfragen auf allen Ebenen in der Stadtverwaltung, in kommunal geförderten Jugendeinrichtungen und sowohl Zivilgesellschaft sehr, sehr umfangreich damit bombardiert werden und wirklich ein Großteil der Arbeitszeit damit zugebracht wird, diese Anfragen zu bearbeiten und die eigentliche Arbeit, die so wichtige Arbeit damit blockiert wird.
Die AfD agiert in Parlamenten und Kommunalvertretungen gegen Demokratieprojekte und schaffe damit ein Klima, das auch tätliche Übergriffe auf diese Projekte legitimiere, beobachtet Lea Lochau vom Kompetenzzentrum Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Die AfD, die markieren die demokratische Zivilgesellschaft als Feindbild. Und andere gewaltbereite und gewalttätige Rechtsextreme übersetzen das in tätliche Angriffe und beide mit dem Ziel, demokratisches Engagement komplett zum Erliegen zu bringen.
Umso unverständlicher für Katharina König in der Lausitz, dass die Bundesregierung das Programm Demokratie leben neu ausrichten oder auch kürzen will. Denn darüber hätten sich viele Demokratieprojekte gerade auf dem Land finanziert.
Es ist entmutigend auf eine Art und Weise zu wissen, man lebt in einem demokratischen Staat, der scheinbar so schwach ist, sich gegen eine extrem rechte Gefahr in irgendeiner Art und Weise so zu positionieren, wie man das von Demokratinnen erwartet.
Und der Kampf für die Demokratie brauche nicht weniger, sondern mehr Geld.
Amelie Ernst aus der RBB24 Landespolitik war das über Anfeindungen und Bedrohungen zivilgesellschaftlicher Initiativen im Alltag. Wofür sollen landwirtschaftliche Flächen vorzugsweise genutzt werden? Für Stromerzeugung oder für Ackerbau? Vielleicht funktioniert ja beides auch ganz gut zusammen. Genau das wird derzeit in Müncheberg ausprobiert. Ein Forschungsprojekt des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung untersucht, was gut unter den Solarpaneelen wächst. RBB24-Reporter Stefan Kunze hat sich das Experiment in Märkisch-Oderland angeschaut.
Mit ihrer Agri-Photovoltaikanlage erforschen die Müncheberger Wissenschaftler seit über einem Jahr die Auswirkungen der Solarmodule auf das Mikroklima von Luft und Boden und deren potenziellen Einfluss auf das Pflanzenwachstum.
Besonders von Vorteil sind natürlich eher schattenliebende Pflanzen. Und wir wissen, dass die Erträge bei bestimmten Arten, wie zum Beispiel Kartoffeln, hier durchaus sogar steigen können.
Sagt Klaus Müller. Er leitet am ZALF in Müncheberg den Programmbereich Landnutzung und Governance. Der Schatten der Solarpaneele bringe zwar weniger Licht, reduziere aber dafür auch deutlich die Verdunstung.
Und das ist in einer Region mit einer häufigen Frühjahrstrockenheit ein ganz wichtiger Faktor, um eben eine gute Ernte zu realisieren.
Der Landwirt aus Buchholz bei Fürstenwalde ist von der Agri-PV-Anlage begeistert.
Also das ist jetzt im Prinzip die ingenieurstechnisch genialste Variante, die alles möglich macht, was technisch möglich ist.
Benjamin Meise bewirtschaftet mit seinen beiden Brüdern etwa 3500 Hektar im Osten Brandenburgs. Er und andere haben die Flächen verpachtet an eine Solarfirma. Die Anlage berücksichtige auch Regenwasser, so Martin Tauschke von der Sun Farming Gesellschaft.
Wir haben ein spezielles Wasserberinnungssystem entwickelt, dass wir das Regenwasser zwischen den Modulen, auch unter den Tischen, auch weiterhin auffangen können und dann entsprechend auf den Boden rauftropfen lassen können, dass auch unter den Modulen ausreichend Wasser ist.
Können Roggen, Binze oder Brennnessel künftig überall so wachsen oder Luzerne wie auf dem Versuchsfeld in Müncheberg? Dazu sagt Klaus Müller vom ZALF.
Das ist ein Teil der Zukunft. Wir werden das sicherlich nicht überall haben. Wir werden solche Anlagen haben. Wir werden Freiflächenanlagen weiterhin haben. Wir werden auch klassische Nutzungen haben. Aber es wird sich ausdifferenzieren in den Landschaften zukünftig.
Das sagt Klaus Müller vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung im Beitrag von rbb24-Reporter Stefan Kunze.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Milena Hardati und Silja Sodke. Wenn es so klingt, hat Lorenz Geißler einen guten Job gemacht. In Deutschland gibt es ca. 50.000 Orgeln, aber nur eine einzige Berufsschule für Orgelbauer. Etwa 30 Orgelbauer gehen pro Jahr als Gesellen ab. Einer davon ist Lorenz Geißler in Bad Liebenwerda.
Ja, koppel an. Okay, schalten.
Ja, noch ein bisschen Sicherheit.
Einsatz in einer brandenburgischen Kirche. An und in der Orgel wird manuell justiert, um die originale Fußtastatur von 1870 zu vollem Klang zu bringen. Lorenz Geißler ist, nach seiner Ausbildung, seit Februar Orgelbaugeselle. In Ostdeutschland gibt es besonders viele reparaturbedürftige Orgelunikate.
Eigentlich ist jede Orgel ziemlich neu für einen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo mal hinkommt, wo man schon mal war, ist schon eher selten. Was ist denn das hier? Ist das eine Oktave 2 oder so?
Lorenz Geißler baut Orgelpfeifen ein und aus. Fast jedes Dorf hat eine Kirche und deswegen oft auch eine Orgel. Ständig unterwegs zu sein, gehört zum Beruf. Eine große Vielfalt und Abwechslung. Ein Grund für Lorenz Geißler, in Bad Liebenwerda zu bleiben, auch wenn er als fertig ausgebildeter Orgelbauer überall in Europa arbeiten könnte.
Wir haben eine Therme und man hat viel Landschaft drumherum, die man genießen kann. Es gibt einen kleinen See. Vor allem jetzt als Orgelbauer ist man ja auch doch relativ viel unterwegs, was natürlich dann, wenn ich sage, mir gefällt es jetzt vielleicht doch nicht hier so sehr, dann man kommt ja trotzdem raus.
Alte Leimrezepturen, die über Jahrhunderte überliefert worden sind, sowie Holz-, Leder- und Metallarbeiten. Lorenz Geißler liebt diese handwerkliche Vielfalt. Und die Arbeit im Team, so wie jetzt gerade, als er ein nachgebautes Holzscharnier am Orgelrahmen anbringt.
Und das dann fertig hast, Lorenz?
Ja.
Wir müssen bitte hier vorne noch die ganzen Verbindungsrohre eingeleimt werden. Ja, kommst du mal kurz rum am besten.
Lorenz Geißlers Leidenschaft ist die Musik. Er spielt Saxophon und wollte nach dem Abitur einen Beruf lernen, der Handwerk und seine Leidenschaft verbindet. Auch auf dem Papier stimmen die Noten. Im vergangenen Dezember wurde er von der Handwerkskammer Cottbus als Lehrling des Monats ausgezeichnet, erzählt sein Chef Axel Thomas.
Da sind wir natürlich auch sehr stolz. Nach meinem Wissensstand ist Lorenz jetzt der Einzige, der es bei uns jetzt hier geworden ist.
Unweit von der Werkstatt steht die Sankt-Nikolai-Kirche in Bad Liebenwerda, auch eine Stammkundin. Weil ihm noch die nötige Erfahrung fehlt, sucht Lorenz Geißler zum Stimmen der Orgel lieber die Unterstützung eines Kollegen.
Okay, wunderbar.
Das Stimmen lernt man, denke ich, so ein bisschen mit der Zeit. Durch immer wieder wiederholen, machen, auch mal was verstimmen, dann wieder stimmen, das kommt auch immer mal vor.
Aber wenn der Orgelbauer dann fertig ist, kann die Orgelmusik wieder in voller Schönheit erklingen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.